Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der türkisch-syrische Zwischenfall, Fragezeichen um einen Flugzeugabschuss. H wie Hoffnung, François Hollande sorgt für europäische Morgenröte bei den Schweizer Sozialdemokraten. Freisinnige Familienpolitik, Philipp Müller schlägt neue Töne an.
Die FDP ist eine Volkspartei. Dazu gehört, dass wir eben auch Themen bearbeiten und Lösungen dazu anbieten, die man von uns nicht erwartet hätte.
FDP und SP, wir waren an beiden Delegiertenversammlungen. Und der Schweizer Top-Jazzer George Grunz kann einiges erzählen.
Das Eindrücklichste war Louis Armstrong in der Probe zu erleben. Der kam an, klopfte einem sofort auf die Schulter und er gab dann jedem noch ein Päckchen Abführmittel mit auf den Weg. Let all the bad things behind you.
Grunz wird morgen 80. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Das Verhältnis zwischen der Türkei und Syrien hat sich weiter verschärft. Der Abschuss eines türkischen Militärflugzeugs sorgt für Aufregung. Thomas Künzi.
Die Türkei hat von der syrischen Führung eine Erklärung für den gestrigen Vorfall verlangt und in Ankara über Konsequenzen beraten. Nach einem derartigen Zwischenfall könne man nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte der türkische Präsident Gül. Inzwischen hat Syrien bestätigt, das Militärflugzeug sei gestern in der Nähe der Küstenstadt Latakia abgeschossen worden, weil es in den syrischen Luftraum eingedrungen sei. Das sei möglich, räumte der türkische Präsident Gül ein. Es sei ein Routinevorgang, dass mit hoher Geschwindigkeit fliegende Militärmaschinen kurzzeitig Grenzen überquerten. Die abgeschossene F-4 sei allerdings ein Aufklärer und kein Kampfflugzeug, hieß es von türkischer Seite weiter. Außerdem verlautete, gemeinsam werde nach den beiden vermissten Piloten gesucht. Der Zwischenfall könnte die ohnehin angespannten Beziehungen beider Staaten weiter verschlechtern. Das NATO-Mitglied Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des syrischen Präsidenten Assad, seitdem dieser mit militärischer Gewalt gegen die Opposition in seinem Land vorgeht.
Thomas Künzi. Und jetzt hat Patrick Seiler die Nachrichten des Tages.
Die neue Regierung in Griechenland will 2 Jahre mehr Zeit, um das Sparprogramm umzusetzen. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das die Regierung veröffentlicht hat. Zudem sollen weniger Beamte entlassen werden als vereinbart und das Arbeitslosengeld solle wieder erhöht werden. Ziel sei es, das Defizit abzubauen, ohne erneut bei Löhnen, Pensionen und öffentlichen Investitionen zu kürzen. Eurogruppenchef Juncker hatte bereits angekündigt, dass die Vereinbarung mit Griechenland über Spar- und Reformmaßnahmen aktualisiert werden könnte. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine Lockerung der Auflagen bislang ab. Die Zukunft Europas hat die Delegiertenversammlung der SP Schweiz geprägt. Nach der Wahl von François Hollande zum französischen Staatspräsidenten würden die Karten neu gemischt, sagte SP-Präsident Christian Löwre in Basel. Immer mehr werde klar, dass die Austeritätspolitik der Bürgerlichen gescheitert ist. Die Delegierten verabschiedeten eine Resolution für ein solidarisches und prosperierendes Europa. Die Schweizer Freisinnigen wollen sich mehr für berufstätige Eltern einsetzen. An ihrer Versammlung stimmten die FDP-Delegierten einem entsprechenden Positionspapier fast einstimmig zu. Konkret verlangt die Partei mehr bezahlbare Krippenplätze. Außerdem sollen die Betreuungskosten von den Steuern abgezogen werden können. Weiter will die FDP, dass Schülerinnen und Schüler auch vor und nach der Unterrichtszeit in der Schule betreut werden und dass Eltern flexibler arbeiten können. Pensionierte Hauseigentümer sollen nicht von Steuervergünstigungen profitieren können. Dieser Ansicht sind die Delegierten der FDP, der SP und der Parteivorstand der Grünen. Sie alle lehnen die Volksinitiative mit dem Namen «Sicheres Wohnen im Alter» ab, wie sie mitteilen. Die Initiative «Schutz vor Passivrauchen» wird von der SP und den Grünen unterstützt. Auch zur Förderung der Jugendmusik sagen SP und Grüne ja. Die FDP empfiehlt diese beiden Vorlagen zur Ablehnung. Abgestimmt wird am 23. September. In Bern haben sich am Nachmittag mehrere tausend Menschen zu einer Protestkundgebung gegen die Verschärfungen im Asylrecht versammelt. An der Kundgebung nehmen auch rund 130 Sans-Papiers teil, die für ihre Anliegen derzeit durch Europa marschieren. Zum Protest haben zahlreiche Organisationen aufgerufen, darunter Gewerkschaften, Parteien sowie Menschenrechts- und Friedensorganisationen. Der Nationalrat hatte sich Mitte Juni für eine Verschärfung des Asylrechts ausgesprochen. Insbesondere sollen Asylsuchende künftig nur noch Nothilfe statt Sozialhilfe bekommen. Das Verkehrshaus in Luzern hat seit heute eine neue Attraktion. Es stellt den Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine Sissi aus. Sissi stand während gut drei Jahren zwischen Faido und Zedrun auf der Baustelle des Gotthard-Basistunnels im Einsatz. Am 15. Oktober 2010 schaffte die Maschine in der Oströhre den Durchbruch für den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Elmar Ledergerber wird neuer Präsident der Entwicklungsorganisation Helvetas Swiss Intercooperation. An der Generalversammlung des Hilfswerks wurde der frühere Zürcher Stadtpräsident zum Nachfolger von Peter Arbenz gewählt. Ledergerber hatte bereits vor gut 30 Jahren in Nepal für Helvetas gearbeitet, wie die Organisation mitteilte. Heute Abend findet an der Fußball-EM der dritte Viertelfinal statt. Dabei stehen sich in Donetsk Frankreich und Spanien gegenüber. Die zahlreichen sportlichen Ereignisse, die bereits vorbei sind, fasst nun Fritz Bischoff zusammen.
Automobil. Weltmeister Sebastian Vettel auf Red Bull steht nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Europa in Valencia zum 33. Mal auf der Pole Position. Zweiter wurde Lewis Hamilton auf McLaren, dritter der Venezolaner Pastor Maldonado auf Williams. Der Genfer Romain Grosjean auf Lotus Renault fuhr auf Rang 4. Sauberpilot Kamui Kobayashi startet morgen Sonntag von Startplatz 7 ins Rennen, sein Teamkollege Sergio Perez aus der Position 15. Orientierungslauf, der Weltcup über die Mitteldistanz in Appenzell endete mit einem Schweizer Doppelsieg. Simon Nickli siegte bei den Frauen, Matthias Kiburz bei den Männern. Und Triathlon, die Bestätigung ihrer guten Olympiaform gelang Nicola Spierig. Sie gewann den Wettkampf der World Series in Kitzbühel.
Das Wetter morgen Sonntag. In der ganzen Schweiz wechselhaft mit Sonne und dichten Wolkenfeldern. Im Norden rund 25 Grad, im Süden etwa 28 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Hollande macht Europa salonfähig für die SP. Philipp Müller macht die FDP offen für neue Themen. Dann, der arabische Frühling hat Potenzial für den Nahostkonflikt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Chance, die sich jetzt zunächst eröffnet, und diese Bewegung, diese neue geostrategische Situation, auch nutzen müssen.
Andreas Reinicke ist EU-Sonderbeauftragter für den Nahen Osten. Und schließlich, George Grunz sprüht vor Ideen, auch mit 80. Jazz hält offenbar jung. Echo der Zeit. Die Sendung, die gibt es auch als Podcast, und zwar unter drs.ch. Überschuldete Staaten, kriselnde Banken, die gemeinsame europäische Währung bedroht. Wer wollte da laut nach einem Beitritt der Schweiz rufen? Auch die Europa-Euphorie der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz hat einen Dämpfer erlitten. Doch mit dem Wahlsieg des Sozialisten François Hollande in Frankreich keimt neue Hoffnung auf. Die SP Schweiz stellt sich voll und ganz hinter das Projekt eines sozialen, sozialdemokratischen Europas mit Schweizer Beteiligung. Inlandredaktor Raphael von Matt von der SP-Delegiertenversammlung in Basel.
Musikalisch beschwingt beginnt die Delegiertenversammlung im Basler Volkshaus. Der Wahlsieg der Sozialisten in Frankreich hat der SP neuen Schwung verliehen. Doch das erste Lied, das das Vokalensemble anstimmt, ist ungewollt vieldeutig.
Is this the real life? Is this just fantasy?
Was ist da Realität und was nur Fantasiedenken? In den vergangenen Jahren ist das soziale, das sozialdemokratische Europa in den Hintergrund gerückt und ein EU-Beitritt der Schweiz in weite Ferne. Aber jetzt meldet sich die SP mit lauter Stimme zurück, unzweideutig. Parteipräsident Christian Löwra.
Wir kämpfen zusammen mit den Sozialdemokraten innerhalb von Europa, um den EU-Kurs abzuändern. Und das betrifft die Schweiz ganz genau. Wenn Merkel ihre Austeritätspolitik weiter treibt, Dann gerät die EU in einer Gesamtkrise, dann steigt bei uns die Arbeitslosigkeit, weil unsere Wirtschaft ins Stottern kommt. Also wir sind mittendrin.
Und dieses Gefühl, zu Europa zu gehören, teilen die SP-Delegierten. Die Parteibasis begrüßt, dass die Parteileitung den Kurs Richtung EU beibehält. So dieser Delegierte aus dem Kanton Glarus.
Ich bin überzeugt, dass wenn wir abseits stehen, die schlechteste Variante haben, dann müssen wir am Schluss einfach all das machen, was Europa rund um uns herum sagt. Und wir können nicht einmal etwas sagen dazu. Ich persönlich fände es gut, wenn wir uns auf den Weg machen auf Europa.
Der SP ist natürlich klar, dass dieser Weg der Schweiz nach Europa steinig und die Zeit für den Beitritt nicht reif ist. Dass die Meinungen über Europa weit auseinandergehen, diese Assoziation schimmert beim nächsten Lied des Vokalensembles durch.
Neuland, Heiland, Lappland, Lederband, Abstand, Holzwand, Notstand, Durcheinander, Hick, Hack, Schabernack, Frischback, Schlammsack, Schnick, Schnack, mit Geschmack, Auspack, Sonnenkack.
Der Weg nach Europa sei dennoch der richtige Weg für die Schweiz, sagt ein Baselbieter Delegierter.
Da muss auch die Schweiz Stellung nehmen, nur einfach sagen, wir sind nicht in der EU, also verschließen wir die Augen vor dem, was da aussen um sich geht. Das reicht nicht.
Trotz Schuldenkrise und der Gefahr, dass die Eurozone auseinanderbricht, der Glaube an das Friedensprojekt Europa ist im Basler Volkshaus allgegenwärtig. Und obwohl mit dem Thema EU kaum Wählerstimmen zu holen seien, stimme die Richtung der Partei, betont dieser junge Aargauer Delegierte.
Ich glaube, wichtig ist, dass man darüber diskutiert, wichtig ist, dass man eine Meinung hat und wichtig ist auch, dass man die Meinung nach aussen trägt, auch wenn man jetzt, ich sage mal, noch nicht Mitglied ist von der EU.
Das Fernziel ist für die SP Schweiz klar. Abweichende Stimmen hört man in Basel keine. Ein Delegierter aus dem Kanton Zürich bringt die SP-Position auf den Punkt.
Also ich sehe in der Schweiz in etwa 20 Jahren in der EU. Wir kommen gar nicht drum herum.
Doch das ist Zukunftsmusik. Heute geht es der SP darum, ein Signal zu senden. Die Partei will einen Sozialvertrag für Europa als Alternative zum Fiskalpakt. Deshalb verabschieden die Delegierten eine Resolution mit der Forderung, Europa müsse sozialer und gerechter werden.
Die DV der SP. Auch der Freisinn hat sich getroffen. Und wenn es nach der FDP geht, soll es Eltern künftig leichter gemacht werden, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Erstmals leitete der neue Präsident Philipp Müller diese Delegiertenversammlung der Freisinnigen und setzte dabei nicht auf sein Top-Thema, einer härteren Asylpolitik. Doch nicht nur der Inhalt überraschte, auch die Form der Versammlung war heute etwas anders. Inlandredaktorin Caroline Ahn war im Kanton Wallis dabei.
Krawatten, weiße Hemden, gestreifte Hemden, dezente Sommerkleider, eine FDP-Delegiertenversammlung. Doch dazwischen lachen Kinder, neben Kaffeetassen stehen Sirupbecher, im Saal melden sich viele Frauen zu Wort. Der neue Präsident beginnt mit einem persönlichen Bekenntnis.
Nehmen Sie mich. Ich lebe seit vielen Jahren im Matriarchat. Ich habe 3 Töchter. Glauben Sie mir, da lernt man, was gesellschaftsliberal bedeutet.
Dieses Gesellschaftsliberale, dieses Verständnis für Frauen im Beruf soll auch politisch umgesetzt werden. Unverkennbar ein neuer Stil in der FDP, sagen die Delegierten.
Er hat das sehr gut gemacht. Ich finde es schön, dass er dem Thema so eine Bedeutung zuweist. Das ist ein wichtiges Thema.
Beim Herrn Belli habe ich einfach den Jurist gesehen, der keine Meinung hat. Und da, denke ich, da ist jetzt zumindest wieder eine klarere Haltung zum Ausdruck gekommen.
Es ist lockerer geworden und das zeigt, dass die FDP auch flexibler geworden ist und sich modernisiert.
Auch Altbundesrat Pascal Couchepin freut es.
Mit mehr Emotion. Und jetzt es geht um Themen, die alle betreffen. Wahrscheinlich es ist ein Zeichen, man will näher von dem realen Leben politisieren.
Die FDP als Volkspartei, so will sie Präsident Philipp Müller haben. So neu der Stil, so alt aber die heutigen Forderungen. Vor gut 10 Jahren hatte die FDP bereits ein Papier zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf verabschiedet. Auch jetzt setzt die FDP auf die Wirtschaft, dass diese freiwillig mehr Männer und Frauen Teilzeit arbeiten lässt, Krippenplätze mitfinanziert oder Männer und Frauen in die Chefetage setzt. So ruft Carmen Walker-Späh, die Präsidentin der FDP-Frauen.
Hier ist es an uns, als Wirtschaftspartei, als FDP, die Liberalen, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Auf das es etwas fruchte, doppelt Parteipräsident Müller nach.
Wir sensibilisieren, wir zeigen auf, wir machen auch mit steuerlichen Anreizen, machen wir die Unternehmen darauf aufmerksam, dass es sich eben rechnet und das ist bewiesen.
Doch richtig angebissen hat die Wirtschaft bisher nicht, obwohl erwiesen sei, dass jeder Franken, der in Kinderbetreuungsplätze investiert werde, 3- bis 4-fach zurückkomme. Die FDP fordert weiterhin auch gemischte Teams bis in die höchsten Positionen. Doch an den Firmenspitzen sind weniger als 10% Frauen. Braucht es da nicht Frauenquoten?
Nein, ein Quotenruf kommt nicht aus freisinnigen Kreisen. Wir wollen eben hier mit Anreizen schaffen. Ich denke aber auch, und die Frauen müssen sich eben vielleicht doch etwas selbstbewusster sein, ihre Forderungen deutlicher ausdrücken, noch sie werden es auch tun.
Um besser in Kaderpositionen zu kommen. Aber auch bei den monetären Anreizen hapert es. Immer noch verdienen Frauen rund 20% weniger als Männer, sagen die neuesten Zahlen. Der politische Druck steigt, die Lohngleichheit etwa mit einer staatlichen Kommission zu kontrollieren. FDP-Präsident Müller kontert auch hier.
Nein, das haben wir bekämpft, das ist Unsinn, das sind eben dann staatliche Eingriffe, das wollen wir definitiv nicht.
Doch da gehen die Meinungen schon etwas auseinander. Nationalrätin Christa Markwalder.
Wir haben betont, dass der politische Druck auch seitens der FDP steigt, weil die Unzufriedenheit mit den noch bestehenden Lohndifferenzen ist groß, auch bei den FDP-Frauen. Und wenn die Freiwilligkeit nicht funktioniert, dann ist eben die letzte mögliche Maßnahme, dass eben auch der Staat interveniert.
Bei aller Lockerheit der heutigen Delegiertenversammlung, zumindest die FDP-Frauen wollen die Schraube durchaus etwas anziehen, wenn es darum geht, den neu aufgelegten FDP-Forderungen zu Familie und Beruf mehr Nachdruck zu verleihen.
Der Nahost-Friedensprozess sei tot, das sagte jüngst der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Tatsächlich, die Spitzenpolitiker sind sich nicht mehr begegnet seit September 2010. Damals hatten die Palästinenser die Gespräche abgebrochen. Sie protestierten dagegen, dass Israel wieder anfing, Siedlungen zu bauen. Die Palästinenser wollen erst wieder verhandeln, wenn Israel diesen Siedlungsbau stoppt. Und das hat die Regierung Netanyahu bisher abgelehnt. Robert Stähli wollte von Andreas Reinicke wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Andreas Reinicke ist EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess.
Verhärtete Positionen, Kompromisslosigkeit, gegenseitige Vorwürfe. Der nahöstliche Friedensprozess scheint an einem toten Punkt. Doch ist er wirklich tot? Der EU-Sonderbeauftragte Andreas Reinicke differenziert.
Nein, wir haben jetzt keine totale Stagnation, sondern es gibt schon einige Bewegung.
Bewegung in einem sehr schwierigen Umfeld.
Diese Gespräche finden statt. Sie sind unter schwierigen Bedingungen auch unterbrochen worden im Februar diesen Jahres. Für die Palästinenser ist es immer ein schwieriges Thema gewesen, in offizielle Kontakte zu treten, solange der Siedlungsbau der Israelis fortgeführt wird.
Diese Siedlungen machten das Westjordanland immer mehr zu einem eigentlichen Flickenteppich, sagt Reinicke.
Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass so sicherlich eine Zwei-Staaten-Lösung unrealistisch ist. Und je weiter sich dieses vertieft, umso schwieriger ist es. Insofern ist es sicherlich ein Stolperstein. Und ich glaube, die Europäische Union hat zu Recht immer wieder darauf hingewiesen.
Hat die EU aber mit ihrer Kritik am israelischen Siedlungsbau etwas erreicht, frage ich Reinicke. Ist es nicht so, dass sich Israel von der internationalen Kritik nicht beeindrucken lässt?
Das weiß ich nicht, ob sich da nicht beeindrucken lassen, aber Sie kennen sicherlich unsere Positionen und immer wenn ich mit Israelis spreche, dann wissen Sie das auch. Und ich glaube, auch in internen Positionen in Israel ist man sich dessen schon sehr bewusst. Was man daraus für politische Schlussfolgerungen zieht, das muss Israel selber wissen, aber es ist sicherlich eine zunehmende Schwierigkeit für Israel und wir sehen eben auch, dass die Kritik in Europa und auch in der Welt wächst am Siedlungsbau, weil es kein Verständnis dafür gibt, warum dieser Siedlungsbau fortgeführt wird, obwohl es ersichtlich ist, dass es einer Friedenslösung entgegensteht.
Wie aber kann man eine Friedenslösung erreichen, wenn beide Seiten maximale Bedingungen stellen? Wenn Israel beispielsweise mit den Palästinensern nur verhandeln will, wenn Präsident Abbas seine Pläne für eine Einheitsregierung mit der islamistischen Hamas aufgibt, müsste man angesichts ihres großen Rückhaltes in der Bevölkerung nicht trotzdem den Kontakt mit der Hamas suchen? Der EU-Sonderbeauftragte winkt ab.
Solange Hamas keinen Gewaltverzicht geübt hat, solange wird Israel diese Position auch aufrechterhalten. Und das ist ja auch die Position der Europäischen Union. Wenn Hamas sich im Zuge Laufe der Zeit seine Politik ändern wird, wird die Sache anders aussehen. Die Europäische Union hat eine entsprechende Position erklärt. wie Ihre Kontakte zu Hamas potenziell möglich sind. Wenn Hamas auf diese Linie einschwenkt, werden wir das tun.
Die Schweiz spricht bereits, wenn auch inoffiziell, mit der Hamas. Und die EU? Reinickes Antwort ist kurz und bündig.
Nein.
Die Europäische Union ist der größte Geldgeber der Palästinenserbehörde von Präsident Abbas. 2011 flossen 436 Millionen Euro von Brüssel nach Ramallah. Dazu kam ein ähnlich hoher Betrag aus den Mitgliedstaaten. Die EU betrachtet ihr finanzielles Engagement als Investition in den Frieden. Sie erwartet aber, dass auch Palästinenser und Israeli ihren Beitrag dazu leisten. Denn ohne konkrete Ergebnisse werde es zunehmend schwierig, EU-intern die hohen Summen zu rechtfertigen.
In den zunehmend schwierigen Zeiten wird natürlich zunehmend die Frage gestellt werden, ist das Geld auch gut angelegt? Und ich glaube, wir können beiden, Palästinenser und Israelis, nur raten, dafür zu sorgen, dass dieses Geld auch gut angelegt ist, denn wir wollen natürlich wissen, was wir dafür bekommen.
Ungeachtet der Krise in Europa will die EU also weiterhin viel in die Suche nach einem Nahostfrieden investieren. Die Gelegenheit dazu sei günstig, sagt der EU-Beauftragte Reinicke. Man habe nämlich auch in Israel nach einer ersten Phase der Sorge eingesehen, dass der arabische Frühling neue Chancen bei der Friedenssuche öffne.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Chance, die sich jetzt zunächst eröffnet, und diese Bewegung, diese neue geostrategische Situation, auch nutzen müssen. Und ich stehe im Gespräch mit den Israelis und merke jetzt bei meinen letzten Besuchen, dass diese Erkenntnis einzusickern beginnt und ich durchaus einen offeneren Kontakt führen kann mit Israelis. Und auch für uns Europäer ist das letztendlich eine wichtige Frage. Auch das darf man nicht vergessen. Es ist natürlich für uns Europäer wichtig zu sehen, wie wir uns positionieren angesichts dieser neuen Umstände.
Reinicke spricht von einer geradezu historischen Chance, um das Verhältnis Israels zu seinen arabischen Nachbarn friedlich und dauerhaft zu lösen.
Auslandredaktor Robert Stähli. Und jetzt ein Hinweis. Am nächsten Wochenende wählt Mexiko einen neuen Präsidenten. Die besten Chancen hat der PRI, die alte Staatspartei, die Mexiko während Jahrzehnten beherrschte. Im Wahlkampf ist der PRI unterwegs mit Geschenken, zum Beispiel bei einer Bäuerin im Süden Mexikos.
Lo que da el PRI? Es un paquetito de masa y un paquetito de frijol y unos cinco paquetitos de leche de niño chiquitita.
Der PRI kam und verteilte Tortillamehl, Bohnen und Milchpulver, sagt die Bäuerin. Stimmenkauf, wie ihn die Partei seit jeher betreibt, kommt mit dem PRI auch der alte Autoritarismus zurück. Die Frage stellt die Sendung International morgen Sonntag 18.30 Uhr gleich nach dem Echo der Zeit. Und jetzt zu einem Mann mit Jazz im Blut. George Grunz, nicht irgendein Schweizer Jazzmusiker, der es auch mal über die Grenze geschafft hat. George Grunz ist der Doyen der Schweizer Jazzlandschaft. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er stilbildend unterwegs, als Pianist und Orchesterleiter mit eigenen Projekten und als Begleiter von Jazzgrößen erster Güte. Morgen Sonntag wird George Grunz 80, Jazzredaktor Jodok Hess.
Kein Schweizer Jazzmusiker kann von sich behaupten, er habe mit Miles Davis und mit Louis Armstrong gespielt. Außer George Grunz.
Das Eindrücklichste war, Louis Armstrong in der Probe zu erleben. Der kam an, klopfte einem sofort auf die Schulter und er gab dann jedem noch ein Päckchen Abführmittel mit auf den Weg. Let all the bad things behind you.
1958 war das. Grunz spielte in Newport als einziger Schweizer in einer internationalen Big Band und knüpfte viele Kontakte. Und zurück in Europa legte er eine Karriere als Jazzmusiker hin, die ihresgleichen sucht. Weil Grunz als hervorragender Pianist immer gefragt war, wenn amerikanische Stars in Europa ohne Rhythmusgruppe unterwegs waren, begleitet er unzählige dieser Stars, Chet Baker etwa und vor allem Phil Woods.
Alles gipfelte dann ja in die relativ berühmte Gruppe von Phil Woods, wo wir eineinhalb Jahre zusammen eigentlich alles machten, zweimal Newport, Montreux, alle großen Festivals.
Nur so rund das Geschäft läuft mit amerikanischen Musikern, Grunz vergisst nie, woher er kommt und sucht immer nach einem spezifisch europäischen Jazz. «1964 bringt George Grunz barocke Cembalo-Musik und Jazz zusammen. Nicht in seichter Jacques-Lussier-Manier, sondern mit einem erdigen Cembalo-Klang, den man so noch nie gehört hat. Kurze Zeit später mischt George Kronz tunesische Folklore mit Jazz, spielt mit Beduinenmusikern eine Platte ein. George Kronz macht also schon Mitte der 60er Jahre Weltmusik, avant la lettre, unerhört, ungehört und an ungewöhnlichen Orten. Nicht nur im exotischen Ausland, sondern auch in seiner eigenen Heimat, in Basel. Es ist ein Feuerwerk an Ideen, mit denen George Kronz seine Karriere lanciert, und der Teufel der Neugierde reitet ihn alle die Jahre, bis heute. Er hat Filmmusik gemacht, Theatermusik, über 20 Jahre das Jazzfest Berlin geleitet. Er ist mit seiner Concert Jazzband um die Welt getourt und er ist der Erfinder der Jazzoper, der richtigen Jazzoper.
Jazz ohne Improvisation ist kein Jazz. Und nun ist eben selbstverständlich, dass wenn ich eine Oper schreibe, die sich Jazzoper nennen darf, dann muss das eine Partitur sein, die Öffnungen bietet für Jazz-Interpretatoren, dass die sich selber verwirklichen können jeden Abend. I was traveling on the subway. A
million black folk on the train. Yes, they were, yes, they were. Cosmopolitan Greetings heißt die Oper von George Kronz, die erste wirkliche Jazz-Oper der Musikgeschichte. Und ein Cosmopolitan Musician, das ist George Kronz. Aktuell ist er mit der Big Band des Norddeutschen Rundfunks unterwegs und mit der Musik von John Coltrane, diesem Saxophon-Übervater, der Generationen von Jazzmusikern nach sich beeinflusst hat. Und auch ihn hat Kronz persönlich kennengelernt, in New York Ende der 50er Jahre.
Wir gingen dann in einen Musikalienladen zu dritt mit John Coltrane. Und da waren wir einen Nachmittag zusammen drin und seit dann ist er natürlich eingemeißelt geblieben in die steinere Seite meines Körpers und Denkens.
George Kronz wird morgen gefeiert, auch in der Sendung Parlando ab 16 Uhr auf DRS2. Das war Jazzredaktor Dr. Jodok Hess, der diesen Beitrag realisiert hat, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.